Ja?
Ihre Kirche ist die Langstrasse. Sie arbeiten mit Zuhältern, Freier, Menschenhändler, Dealer, Prostituierten. Peter und Dorothee Widmer arbeiten seit manchem Jahr mit grosser Hingabe und Leidenschaft im Zürcher Rotlichtmilieu. Sie bringen in verzweifelten und auswegslosen Lebenslagen neue Hoffnung und unterstützen Menschen in ihrer Not. Heartwings.
Es war ein langer Weg von der Kanzel runter zu den Menschen. Und auch für Jesus war es der längste Weg, als er den Himmel verließ. Das war mehr als 5-Stern-Hotel. Und er ist runtergekommen in unsere Not und ist Mensch geworden. Und das hat uns sehr geprägt, unsere Geschichte. Ihr seht dann nachher meine Frau, vielleicht kannst du dir vorstellen, aufstehen. Dorothee, wir sind seit 26 Jahren verheiratet. Und das ist ein Wunder mit meiner Geschichte und mit ihrer Geschichte. Ihr hört dann einen Teil von ihrer Geschichte. Wir haben so viel Heilung und Wiederherstellung erlebt, weil sonst hätte es uns auch als Ehepaar verblasen. Aber ich mag mich noch gut erinnern, ein Schritt von der Kanzel runter war, als wir in unserer so frommen Jugendgruppe, wir waren dann noch nicht verheiratet, da war ihr Bruder dabei. Und niemand hat gemerkt, dass der Drogen konsumiert. Niemand hat gemerkt, dass der sich in komischen Kreisen begeben hat. Und wir waren alle so fromm. Und dann plötzlich ist er gestorben an einer Überdosis an Heroin. Er wollte eigentlich nicht sterben. Er hat zu reines Heroin erwischt. Und für uns, das war so ein, ich sage wie ein Wegschlag. Wir haben wie gemerkt, er wollte ja in unsere Jugendgruppe, er wollte etwas erleben. Aber wir haben ihn, weil wir waren ja die Leiter, wir haben ihn so an die Seite geschoben, nicht mal zum Wort kommen lassen. Er konnte nicht mal irgendwie etwas sagen. Und wir waren auch nicht offen für seine Anliegen und Nöte. Niemand hat ihn besucht. Und dann haben wir wie gemerkt, nee, es muss noch eine andere Art von Kirche geben, eben die Kirche, die zu den Leuten geht, die ein Herz hat, eben wie Jesus war. Und ich bin immer noch Pastor, und was macht der Pastor oder der Pfarrer zuerst von einem Gottesdienst? Er betet, aber ihr dürft sitzen bleiben. Und Vater, ich danke dir für all diese lieben Goldschätze, für diese Menschen, die hier sind, die alle eine Geschichte haben, die alle wirklich von dir geliebt sind. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen ganz besonders deine Liebe ausgießt, dass du jedes Einzelne umgibst mit deiner Liebe, auch mit deiner Annahme und mit deiner wirklich lieblichen Gegenwart. Und ich danke dir, Jesus, dass du runtergekommen bist, runter in unser Chaos von dieser Welt und dass du stärker warst als jede Macht des Bösen, sogar stärker warst als der Tod und dass du lebst auch heute, dass du auferstanden bist und dass dein Heiliger Geist einfach uns auch in diesem Gottesdienst ganz mächtig in alle Wahrheit reinführt. Du sagst, wo dein Heiliger Geist ist, da ist die Freiheit. Und ich danke dir, dass du jedem Einzelnen so begegnest, dass du wirklich Freiheit gibst und Hoffnung gibst, dass du die gebrochenen Herzen heilst. Amen. War unsere Jugendgruppe, wie ich erzählt habe, wo plötzlich eben der Bruder von Dorothee gestorben ist. Und dann haben wir wie gemerkt, wir brauchen viel mehr, dass wir zu den Leuten hingehen. Und wir kamen dann in Kontakt mit einem Pärchen, also ein Liebespärchen. Und die waren beide drogenabhängig und wir haben sie dann zusammen betreut, auch aufgenommen, sogar bei uns zu Hause, haben erlebt, dass sie frei wurden von Drogen. Und das hat schon mal unser Herz geöffnet. einfach wie zu sehen, dass Menschen auch frei werden können, sei es von Drogen, auch von anderen Dingen. Und das hat etwas mit uns gemacht, weil vorher waren wir ja mehr im Gottesdienst, mehr in der Jugendgruppe, in unseren Programmen, aber nachher plötzlich haben wir gesehen, der junge Mann, der ist frei geworden von den Drogen. Und Klasse war sogar dran, er hat nicht mal Entzugserscheinungen gehabt. Gott hat ein Wunder gemacht. Und das hat uns nachher einfach wie gezeigt, wie Gott eigentlich ein Herz hat für die Menschen. Und unsere Geschichte ist nachher wirklich weitergegangen. Das ist so ein besetztes Haus in Zürich. Jetzt ist es schon abgerissen, aber die Besetzer haben dann das draufgespreit. Und für mich ist das wie zu einem Symbol geworden, wie eigentlich Jesus Kirche gesehen hat. Ekklesiae, nicht Synagoge, also nicht Synagoge oder irgendwie ein Ort, wo man sich trifft, sondern dass man wie in Bewegung ist und die Liebe von Gott überall hinträgt. Wie Jesus, er hat die ganze Kirche immer mit sich rumgetragen und hat die Menschen geheilt, ist ihnen begegnet. Und das wurde dann zu unserem Lebensstil. Und zuerst hat es uns, das war schon recht schräg, wir waren erst verlobt und haben dann in Afrika geheiratet, weil wir waren dann 6 Jahre tätig in Afrika, in Dar es Salaam, Tansania, wo wir gearbeitet haben. Und für uns war das unsere wirklich schwierigsten Zeiten, weil wir wurden mit jedem Wasser gewaschen. Kennt ihr das, dass man alles erlebt? Also ich hatte Kalatschnikows unter der Nase im 94, Jahr 94 beim Genozid von Ruanda, als wir als Hilfsorganisation dort tätig waren, so viele Male Bewahrung erlebt. Einmal haben sie uns Auto abgenommen mit einem Pistole, dann Krankheiten, alles zusammen, auch das Arbeitsumfeld nicht einfach, wo wir so unter Druck waren. Aber in dieser Zeit haben wir gelernt, Gott ganz, ganz zu vertrauen. In jeder Beziehung, in jeder Situation. Bei uns hat man ja immer Sicherheiten, oder? In der Schweiz ist es schon schön, wenn du irgendwie einen Unfall hast, ruf schnell den TCS an oder der Rega oder irgendwie. Aber in Afrika, wenn du im Busch bist, da geht kein, funktionieren nur die Buschtrommeln. Jedenfalls dort haben wir so viel erlebt, auch die Sprache gelernt. Und dann kam unser Leiter und hat gesagt, hey, beginnt doch irgendwie eine Arbeit. Ihr seid jetzt verheiratet, ihr könnt die Sprache und so weiter. Baut etwas auf. Und wir haben dann wie gemerkt, wir wollen nicht etwas machen, was es schon gibt. Es gab Waisenkinder, Waisendörfer, Straßenkinder und so weiter, Projekte. Und dann haben wir angefangen und alle haben gesagt, nee, das dürft ihr nicht machen. Nee, das ist zu gefährlich. Wir haben angefangen, zu den Prostituierten zu gehen am Straßenstrich. Und wir waren nicht allein, weil Jesus hat das auch gemacht. Die Maria Magdalena, das heißt, sie war eine schlimme Sünderin und sie hatte sogar 7 Dämonen. Dann denkt man, boah, die Maria Magdalena und all diese Frauen, die wir rausbegleitet haben, die waren auch so. Und ich sage mal, ein Dämon, der diese Maria Magdalena ganz sicher hatte, das war ein riesengroßer Hass auf all die Männer, die sie missbraucht hatten. Oder? Und so sind diese Menschen, die gebrochen sind, manchmal richtig stachelig, manchmal richtig igelig. Und die Frau, die ich euch zeige, ich zeige sie, weil es auf der linken Seite, ich kann nicht auf beiden Seiten, aber die Frau Stella heißt sie, sie war eine der Ersten, die gesagt hat, ich will raus. Und man sagt wirklich dann in diesem Umfeld so, ich will raus aus diesem, sie sagen es so, Scheiß. Es ist so ein Dilemma, wenn man drin ist. Wie eine Falle, wenn man reingeraten ist. Und sie war eine der schlimmsten unter diesen Prostituierten, weil alle haben gesagt, bei der, das hat gar keinen Wert. Die ist übrigens ganz gefährlich, die trägt immer Waffen bei sich. Die ist drogenabhängig und die hat Kinder von verschiedenen Männern, vergiss das. Jedenfalls gerade diese Stella und auch andere von diesen Frauen, aber diese Stella, die hat sich Hammer entwickelt, hat wirklich Gott erlebt. Und wir sind dann zurückgegangen, nach 6 Jahren im Missionsdienst, kamen wir zurück in die Schweiz. Ich habe eine theologische Ausbildung gemacht und wir waren dann 5 Jahre ganz normale Pastoren. Es war auch wirklich ganz gute Erfahrung und daher weiß ich auch, wie es sich anfühlt, Pastor zu sein. Auch meine Frau, wie das war. Es war wie eine ganz, ganz wichtige Lebenserfahrung. Aber nach diesen 5 Jahren als Pastoren haben wir gemerkt, wir haben viel mehr eine Berufung oder ein Herz für die zerbrochenen Leute, die vielleicht nicht gerade am Sonntag in die Kirche gehen, sondern die muss man dort abholen und dort begleiten, wo sie sind. Nachher kommen sie dann schon in die Kirche, aber zuerst muss man eben für sie wie mobile Kirche sein. Und während wir eben angefangen haben, unsere Arbeit zu tun, plötzlich kam eine Nachricht von Tansania, dass diese Stella, die wir hier gesehen haben, ein eigenes Haus hat in Tansania. Und das ist so gekommen. Wir haben sie auch begleitet. Du kannst nicht einfach nur sagen, jetzt bekehr dich und dann ist alles besser. Hände hoch und dann machen wir ein Übergabegebet. Die haben so viele Verstrickungen, die wohnen mitten im Rotlichtmilieu, die haben Schulden und so weiter. Und so haben wir für Stella geschaut, dass sie rauskommt aus dem Rotlichtmilieu, eine neue Wohnung, eine neue Arbeit. Und die neue Arbeit war, dass wir ihr geholfen haben, ein kleines Hotel, es war nicht Hotel, sondern mehr so eine Störküche. Deutsch, ich weiß nicht, so einfach so kochen für andere Leute. Und sie hat mit Leidenschaft gekocht und hat so ihren Lebensunterhalt verdient. Und dann hat sie mal für eine Bautruppe gebaut. Und dieser Baumeister, und zwar auch speziell, es war nicht ein Afrikaner oder ein Weißer, sondern es war ein Inder. Dieser Mann war so berührt vom Leben, wie Stella es erzählt hat, und vor allem ihre Lebensveränderung, dass er gesagt hat, für diesen Zweck baue ich dir ein Haus. Und hat dir gratis und franco ein Schutzhaus gebaut. Und heute hat sie über 30 Frauen, auch missbrauchte Frauen, auch missbrauchte Kinder, die sie dort in dem Schutzhaus betreut. Und das Schöne ist, in knapp 2 Wochen sind wir schon wieder unterwegs zu ihr. Wir besuchen sie das zweite Mal. Wir haben ein Team und dieses Mal kommt sogar unser ganzes Team mit. Wir sind dann zu 5 und werden dieser Stella Schulungen geben, auch Seminare, auch für die ganze Leiterschaft, wie sie das alles besser und besser organisieren kann. Für sie ist auch das erste Mal so ein Schutzhaus zu führen. Das ist nur eine von Hunderten von Geschichten, wo wir leben, weil wir erleben so viel. Es war toll als Pastor und ich schätze jeden Pastor. Aber wenn ich denke, wie viel, dass wir nach der Pastorenzeit erlebt haben, einfach wo wir gehorsam waren und zu den Leuten gegangen sind, das ist so, so gewaltig. Darum soll jeder einfach in seiner Berufung sein. Es ist auch cool, Pastor zu sein. Also es ist wichtig, auch hinter den Pastoren zu stehen und für sie zu beten. Jetzt Praxis 2 gegangen. Genau. Und die Arbeit bei uns, das ist so entstanden, dass wir zuerst angefangen haben, einfach nur zu den Leuten zu gehen. Das ist Bereich 1, Streetwork. Dass wir eben nicht warten, bis sie kommen, sondern wir gehen zu ihnen hin. Wir besuchen sie, wir geben auch schöne Schokolade, Lederach, Schönheitsprodukte geben wir ihnen. So kommen wir ins Gespräch oder auch mit Kunstkarten. Ich zeige es euch nachher noch. Aber nachher geht es nicht einfach um Smalltalk, sondern wir sagen immer, hey, wir selber haben Veränderung erlebt. Vielleicht ist das noch nicht die Endstation, wo du im Moment drin bist. Und dann kommt der nächste Schritt, dass wir eben sie begleiten, wenn sie Veränderung wollen, bis sie wirklich aus dem Rotlichtmilieu draus sind, bis sie auch aus ihren Süchten draus sind. Es ist wie ein Begleitungsprozess, der manchmal ein Jahr geht, manchmal auch länger, manchmal kürzer. Aber sie brauchen ja auch neue Arbeitsplätze. Man kann nicht einfach nur sagen, hilf dir selber, so hilft dir Gott. Weil oftmals können sie nicht mal die Sprache. Und dann der dritte Bereich, der daraus entstanden ist, ist, dass wir über all diese Dinge reden. Wie heute in dieser wunderbaren Church, in dieser Kirche hier, in dieser Gemeinde, dass wir reden auch über die Zustände, auch über die Traurigkeit, auch über die Sklaverei. Weil manchmal ist man so wie in einer heilen Welt und man weiß gar nicht, was abgeht. Und Gott selber ist runtergekommen. In der Geschichte, wo Israel in der Sklaverei versklavt war, da hat Gott selber den Schrei gehört der Sklaven. Und so hört auch Gott diesen Schrei all dieser Leute in der Prostitution und im Milieu. Darum reden wir auch über diese Dinge, weil Gott diesen Schrei hört und sich sehnt, dass diese Menschen eben frei werden. Wir gehen auch in die Schulklassen rein, wir gehen auch in die Jugendgruppen, Konferenzen. Letzte Woche waren wir sogar beim Radio Maria eingeladen. Das war ganz schön. Vorletzte Woche waren wir an Frankfurt an einer Streetworker-Tagung mit Gabi Wendland von Mission Freedom. Wir reden über all das, was wir erlebt haben und auch was wir heute reden, das reden wir, weil Gott auch euch an eurem Platz einfach brauchen möchte, dass ihr wie eine Kirche mit Füßen seid. Dass ihr überall die Liebe von Gott hinträgt, auch die Versöhnung und das, was ihr selber erlebt habt, weitergeben könnt. Dann der vierte Bereich, das ist das, was ich schon ein wenig erzählt habe, dass wir eben Projekte haben in Tansania jetzt, dieses Schutzhaus. Ein weiteres Schutzhaus ist entstanden in Indien. Wir gehen auch nach Thailand, Pattaya, Chiang Mai, Bangkok, in all diese schlimmsten Umgebungen. Ich kann euch einfach empfehlen, nehmt diesen Infoletter mit, der ist ganz neu. Ihr könnt auch euch auch aufschreiben auf die Liste. Dann bekommt ihr dreimal im Jahr unseren Gebetsletter oder Infozeitung. Und seid wie informiert, was alles abgeht. Weil wir brauchen viel Gebet, weil unser Arbeitsgebiet ist schon etwas speziell. Und das Erste, was ich mich immer überlegt habe, als ich Pastor war und Gott uns dann rausgeschickt hat zu diesen kaputten Leuten, dann habe ich immer gesagt, aber Gott, in der Church bekomme ich wenigstens noch den Zehnten, habe ich ein gesichertes Einkommen. Wie lebe ich dann, wenn wir einfach für diese Menschen da sind? Die Prostituierten und Zuhälter werden uns sicher nicht den Zehnten zahlen und Kirchensteuer bekommen wir auch nicht. Und Schöne war vom ersten Moment her, erst als wir gegangen sind, wenn wir gewartet hätten auf die finanzielle Unterstützung, auf die Versorgung von Gott, auch übernatürlich, dann wären wir nie gegangen. Aber Gott hat in dem Moment, wo wir gegangen sind, angefangen, unseren Briefkasten mit Kuvert zu füllen. Nachbarn haben uns Geld gegeben, nicht mal Gläubige und so weiter. Und so leben wir auch heute immer noch im völligen Glauben. Wir sind als Verein organisiert, aber wir leben im Glauben, dass Gott uns versorgt. Vielleicht habt ihr auch schon erlebt, eben Prostitution ist nicht ein normaler Beruf. Das haben wir schon in Tansania herausgefunden. Wenn man nämlich in diese Augen reinschaut, wie sie schreien, wie sie missbraucht sind, wer das schon mal gesehen hat, das ist nicht einfach die glückliche Sexarbeiterin. Oder man sagt, ja, es ist ein ganz normaler Beruf, oder? Ist das ein super Beruf, wenn du verkauft wirst wie ein Cheeseburger oder wie ein Hamburger? 30 Mal im Tag, oder? Es ist, man muss sich abspalten. Und es gibt kein einziger Beruf, wo ein normaler Beruf ist, wenn man sich abspalten muss innerlich, dass man das überhaupt überlebt. Und ich denke, darum hat Jesus auch so ein Herz gehabt für die Prostituierten. Sogar in der Ahnenreihe von Jesus kommt Rahab vor, die auch eine Prostituierte war. Er hat ein Herz für diese Menschen. Und wir arbeiten oft mit Kunst. Das ist auch so eine Kunstkarte. Meine Frau, sie malt. Man sieht es hier. Wir kommen dann noch auf diese Bilder zum Reden. Und es ist wie eine Brücke, weil die Leute in unserem Arbeitsbereich, die reden über 100 Sprachen. Und ich kann nicht Bulgarisch, ich kann nicht Rumänisch, ich kann nicht Thai, ich kann nicht Portugiesisch. Aber durch die Bilder entsteht wie ein Piktogramm. Und wenn sie dann das noch kriegen, dann freuen sich sie so. Und sie kommen wirklich an, immer mit diesem Köfferchen. Nur die Frage ist, wer hat sie dorthin gebracht? Weil sie kommen aus armen Ländern. Sie können nicht mal deutsche Sprache. Wer macht das große Geld mit ihnen? Ihnen wurden vielleicht Versprechungen gemacht. Du bekommst dann einen guten Job in der reichen Schweiz. Oder du kannst reich heiraten. Und all diese Versprechungen, die platzen, weil in der Schweiz gibt es dann gar keine Möglichkeit. Sie sind ja bestellt worden fürs Rotlichtmilieu. Und das ist auch so krank, sage ich, unsere Gesetzgebung. Wenn jemand zum Beispiel ins Ausland arbeiten möchte, dann ist das ganz schwierig. Aber wenn du von Bulgarien in der Schweiz arbeiten möchtest als Sexarbeiterin, sagt man, eben Sexarbeiterin, ist ein normaler Beruf. Zuhälterei ist auch ein normaler Beruf und ist erlaubt, wenn man keinen Druck macht auf die Frauen. Aber wer kann das kontrollieren? So kommen sie ganz normal, oder? Und ganze Kontingente. Und irgendetwas stimmt da nicht an unserem politischen System, dass wir wirklich zu Hunderten, zu Tausenden solche Frauen importieren können, die wie verbraucht werden. Und wenn man dann so in ein Haus abtaucht, und das merkt man eben erst, wenn man reingeht, richtig reingeht, dann kommt Sprüche 7, 27 einem in den Sinn. Das war mir sofort, kam mir hoch, weil dort steht, pass auf, wenn du so in ein Rotlichthaus gehst, das ist wie eine offene, und es steht so, Hölle. Es ist wie ein Tor zur Unterwelt. Und so ist es wirklich, überall, wo diese Rotlichthäuser sind, ist organisierte Kriminalität, ist Drogenhandel, ist auch Mord und Totschlag, auch in eurer Umgebung. Ich mag mich erinnern, da gab es verschiedene gewalttätige Auseinandersetzungen. Dann die Frauen, die kommen aus armen Ländern. Es ist wirklich wie, ich sage, wie ein Schlund, der sich auftut. Und es ist nicht so, dass wir einfach nur den Finger zeigen sollen und sagen sollen, das ist nicht gut, sondern da braucht es Licht rein. Jetzt habe ich eine Frage. Was meint ihr, ab welchem Alter darf man in so ein Bordell rein? 14. Was meint ihr? 18. Es ist eigentlich, wäre schön, wenn es 18 wäre. Es wäre auch schön, wenn es 14 wäre. Also 18 ist, wirklich steht man mal vor der Türe, oder? Eintritt ab 18 Jahr, aber niemand kontrolliert den Ausweis. Also wir sehen manchmal Teenager, die dort Mutproben machen. Dann reden wir natürlich mit diesen Teenagern. Jedenfalls, das Dumme ist, es ist nicht mal 14, sondern es ist schon viel früher. Sobald man lesen kann, wenn du plötzlich im Internet surfst, die Jungen hier, die können das bestätigen, dann plötzlich kommen Nacktbilder. Wenn du Glück hast, und du suchst es nicht mal, oder? Und wenn du Glück hast, kommt dann die Frage, bist du schon 18 Jahre alt? Oder? Und wenn du lesen kannst und das Nein und zum Ja machen kannst, dann bist du mitten im schlimmsten Bordell. Und was passiert ist, ich habe das selber erlebt, ich habe meine Aufklärung durch pornografische Hefte erlebt. Eine Bekannte, eine Verwandte, die hat mir solche Hefte gegeben und ich war da 6 oder 7 Jahre. Also es war noch nicht der Mausklick, bei mir waren es diese pornografischen Hefte. Aber das hat mich geschockt, diese Bilder. Das gibt wie einen Hype, einen Adrenalinausstoß im Hirn und man ist sofort süchtig. Man möchte schlimmere Bilder, man schaut noch tiefere Bilder, vielleicht die ersten Bilder sind einfach nackte Personen und nachher sexuelle Handlungen, dann Sex mit Teenagern oder irgendwie, es steigert sich und das Hirn braucht dann immer einen größeren Kick. Und so fängt es an, nicht erst im Bordell, dass irgendjemand die Idee hat, ich gehe jetzt ins Bordell, sondern es fängt zu Hause an, durch Hefte, es fängt an durch Internetpornografie im Schulzimmer. Darum gehen wir oft in die Schulen rein. Und dann, was dahinter abgeht, Menschenhandel. Und darum habe ich auch mein T-Shirt an. Das ist ganz weltweit verstrickt. Die können ja nicht selber von Thailand hier hinkommen. Die können ja nicht die Bewilligungen machen, die Kosten decken. Da gibt es Leute über Menschenhandel, und das ist die neue Form der Sklaverei, die ganz viel Geld machen im Sexgewerbe. Extrem viel Geld. Und ich sage euch, die fahren die fetten Autos. Wirklich. Also an der Langstraße bei uns gibt es ein paar Lamborghini und so weiter. Und ich weiß sogar, wem sie gehören. Sind manchmal Gangstervereinigung, organisiertes Verbrechen, sogar Hells Angels und so weiter. Also die machen Geld damit. Aber auch die Hausbesitzer, die machen so viel Geld. Weil ein Zimmer, das sie verkaufen oder vermieten für eine Nacht, das kostet dann 100 Franken. Oder? Und so macht man Geld. Und wer muss das nachher abverdienen? Die Frauen. Dann die Alkoholverkäufer in den Bars, die machen Geld. Dann die Drogerien, Apotheken machen Geld, weil sie brauchen dann so viel Schmerzmittel, auch Drogen, dass sie überhaupt arbeiten können. Steueramt macht auch noch Geld, weil es ist ja ein normaler Beruf, dann muss man, und das stimmt überhaupt nicht, wer da im Steueramt ist, der kann da schon mal ein wenig besser hinschauen, die rechnen immer falsch ab. Aber es ist wie überall, jeder, vor allem die Hausbesitzer und die Bordellbetreiber, es ist ein riesiger Schwindel. Aber der Staat verdient und auch mit den Ausweisen, mit den ganzen Kontingenten, wenn man Leute dann in die Schweiz holt, die dann in der Schweiz arbeiten sollen, Riesengeld. Auch Bußgelder der Polizei. Es gibt praktisch keine Prostituierte, die nicht Bußen hat, die sie abzahlen muss und hohe Schulden. Und wenn man dann dahinter schaut, eben hinter diese Geschichten dieser Frauen, wie sie gequält werden, nicht einmal, sondern 20-mal, 30-mal, Leute, die fett sind, Leute, die stinken, Leute, die gewalttätig sind. Darum haben wir auch angefangen, das macht mir ganz besonders Freude als Mann, wir haben angefangen, zu den Konsumenten zu gehen. Weil ohne die Konsumenten würde das ganze System zusammenfallen. Dann haben wir wie gemerkt, diese Sexsucht, wenn man das anspricht, auch mit dem, wo man selber Befreiung erlebt hat, selber Heilung erlebt hat und im Gespräch zu ihnen findet, wir haben erlebt, dass sich sogar Zuhälter total verändert haben. Früher Menschenhändler waren und heute sind sie in einer Kirche, sind sie gläubig. Taufen lassen, alles. Und so ist schön, wenn eben das ganze System sich verändert. Weil das Traurige ist, sonst ist der Mensch nicht mehr wert als eine Pizza. Und der Freier kann sogar noch bestimmen, das will ich, das Alter, diese und diese Menschenrasse. Und wenn du viel bezahlst, bekommst du sogar Minderjährige und so weiter. Es ist, ich sage wirklich Sklaverei. Und Gott hört diesen Schrei. Und darum braucht es eben Gläubige, die reingehen, es braucht Gläubige, die beten, dass diese Ungerechtigkeit aufhört. Ich sage immer, eine Schweizer Kuh, und ich komme eigentlich ganz vom Land, und hier auch in Düdingen hat es so viele Kühe, ich habe sie gesehen beim Hinfahren, und eine Schweizer Kuh, ich garantiere es euch, die hat es viel besser als so eine Frau. Wisst ihr warum? Die kann in der Nacht ruhig schlafen. Aber die Frauen, die müssen Tag und Nacht arbeiten. Wir waren heute schnell an der Langstraße das Material holen. Die haben die ganze Nacht gearbeitet. Da gibt es nicht Arbeitszeiten, weil sie ja so gezwungen sind. Und die Kuh, vielleicht wird sie einmal verkauft auf dem Kuhmarkt. Aber die Frauen, die werden pro Nacht, ich habe es gesagt, 20 oder 30 Mal verkauft. Und meint ihr, die Freier wären dann so lieb und freundlich und so rücksichtsvoll? So, oder die sind manchmal ganz wirklich gewalttätig. Und wenn man das mit einer Schweizer Freiburger Kuh machen würde, dann käme sofort Tele Bern. Und würde sagen, Tierschutzverordnungen, oder? Und sie würden ein Vier-Pfoten-Drama machen und sagen, diesen Betrieb müssen wir schließen. Aber auch hier in Freiburg gibt es so viele solche Betriebe und niemand geht rein, niemand sieht dieses Elend, diese Quälerei. Und darum gehen wir rein und wir sehen eben nicht den Dreck, weil viele Leute haben ja so Mühe gehabt mit Jesus. Warum ist er so ein Freund der Sünder? Warum geht er zu denen hin? Er hat eben nicht den Dreck gesehen bei der Maria Magdalena. Auch bei dem Zachäus nicht. Sondern was hat er gesehen? Er hat Gold gesehen, das Wertvolle. Und so ist jeder Mensch, egal wie tief er im Dunkeln verstrickt ist, ist so wertvoll für Gott. Und wenn wir hingehen und die Menschen sehen, auch die Nachbarn, die Menschen in deinem Umfeld, sie sind wie Gold. Und das ist auch so eine Kunstkarte. Und wir sind wie zu Goldschürfern geworden. Und das macht Freude. Und ich möchte euch anstecken mit dieser Freude. Das muss nicht nur im Bordell sein, sondern überall kann man wie ein Goldgräber sein. Das ist auch so das Leitwort von unserem Logo, das geschrieben ist in Maleachi 3, Vers 20. Für euch aber, die ihr mir die Treue gehalten habt, wird an jenem Tag die Rettung kommen, so wie am Morgen die Sonne aufgeht. Sie wird euch Heilung bringen und ihr werdet vor Freude springen, wie die Mastkälber heißt es an einem Ort, die aus dem Stall hinaus auf die Weide dürfen. das ist eines Allerschönste, wenn eben Menschen, und ich wünsche mir das auch für euch als Gemeinde, dass ihr das erleben könnt, diesen Worship, diesen Lobpreis, wenn Menschen frei werden, wenn sie aus der Kette der Gebundenheit, das kann auch Alkohol sein, oder am schlimmsten die Ich-Sucht. Das ist der Schlimmste, oder wenn man sich nur um sich selber dreht und nachher plötzlich eben Heilung erlebt, Befreiung erlebt und dann erlebt, wie die Sonne aufgeht. Und das heißt eigentlich nichts anderes, dass Jesus kommt. Dass Jesus kommt und mit Jesus kommt Versöhnung ins Leben rein. Und die Versöhnung, die ist dann so, ihr könnt das Wort auch im Kontext lesen, in Malachi heißt dann eben, dass Gott alles sieht und nachher einen Unterschied macht, dass er kommt und nachher auch Versöhnung wirkt, dass eben das Böse, oder dort ist geschrieben, der Bann oder der Fluch nicht weitergeht. Und Schlimme ist, sonst geht das immer weiter, von Generation zu Generation, Sexsucht, von Generation zu Generation, Stolz. Oder all das Üble und man vererbt es an die Kinder, Gebundenheiten, wo man eben nicht drüber redet. Und ich habe wie gemerkt, es ist so befreiend, wenn man drüber reden kann. Wenn man keine Geheimnisse mehr haben muss, weil man frei ist. Jesus hat gesagt, wen der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Und dann muss man nichts mehr verdecken. Und Jesus hat über alles geredet. Und wir müssen auch anfangen, über alles zu reden, auch von der Kanzel, auch in den Gemeinden, weil wir merken, dass da so viele Dinge sind, wo Schlechte vererbt wird. Aber Jesus sagt ja von sich, ich bin das Brot des Lebens. Und am Anfang der Bibel steht ja dieser Baum vom Leben. Das ist übrigens ein Bild, das Dorothee gemalt hat, ganz neu. Sie hat gesagt, das kann ich gar nicht verkaufen. Es ist trotzdem zum Verkaufen. Es ist so, dass jedes Bild ihr so ans Herz gewachsen ist. Und wenn jemand ein Bild kauft, geht die Hälfte an unsere Arbeit oder auch an Opfer gegen Menschenhandel. Und da hat Jesus gesagt, ich bin der Baum des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Und im Paradies hat es ja noch den anderen Baum. Und wo sie von diesem anderen Baum gegessen haben, dann ging das Dilemma los. Dann haben sie sich sofort versteckt mit den Feigenblättern. Und das sehe ich so oft, habe ich so oft erlebt bei mir selber, dass ich mich verstecken musste mit Feigenblättern. Aber Jesus oder Gott hat dann gesagt, Adam, wo bist du? Komm, und dann kam eben, dass Gott sie umkleidet hat mit Fellen. Er hat die Schande und die Blöße weggenommen. Und beim Baum vom Leben ist nachher nicht das, dass eben die Früchte wie Zauberei und Unreinheit und Streit und Eifersucht, Rechthabereien und so weiter. Und das habe ich so auch erlebt, sogar in der Kirche, in der Gemeinde. Dass so diese Machenschaften wirksam waren. Aber beim Baum des Lebens, da gibt es die guten Früchte. Friede, Freude, Liebe, Geduld, Demut, Sanftmut, Enthaltsamkeit und so weiter. Die guten Früchte und eben das Leben, wo man sich wirklich freuen kann und aufblühen kann. Und Dorothee hat das ganz krass erlebt. Und dass sie ihre Geschichte erzählt, das hatte sie nie machen können, als wir noch Pastoren waren. Sie war wie zerbrochen innerlich. Und gerade auch ihre Geschichte ist eine so schöne Geschichte, dass Veränderung möglich ist. Herzlich willkommen.
Hallo miteinander. Mögt ihr noch? Oder seid ihr noch ein bisschen am Schlafen? Ja, es ist nicht mehr Zeit zum Schlafen. Beim Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, ja, da schlaft man gerne ein. Und da versteckt man sich, weil man so viel weiß. Man hat ja so viel Erkenntnis, man ist richtig aufgeblasen. Man weiß alles besser. Aber beim Baum des Lebens, da wird man ganz schwach. Da wird man richtig abhängig. Da liegt man unter dem Baum und lässt sich sättigen vom Wasser, lässt sich sättigen von den Früchten und liegt im Schatten der Blätter. Und die Blätter, es heißt dort auch, dass sie wie Heilmittel sind für die Menschen rundherum. Und wenn wir da sind, was geben wir weiter? Wenn wir diese Frucht essen, das heißt, wenn wir abhängig werden, was geben wir dann weiter? Das Leben. Wir geben Leben weiter. Aber wenn wir beim anderen Baum sind, wo wir die Frucht des Missbrauchs essen, die Frucht der Pornografie, die Frucht der Unreinheit, die Frucht des Stolzes und so weiter und so weiter und so weiter, der Lüge, was gibt man dann weiter? Und das, was wir essen, das geben wir weiter. Das, was in uns ist, das geben wir weiter. Und so war ich eine Frau, ich war 45 Jahre in meinem Leben, war ich in dieser Höhle. Ich habe wirklich unter dem falschen Baum gelegen und ich habe die falschen Früchte gegessen. Ich habe es nicht anders gekannt. Ich war voll Scham. Ich hatte schon früh gelernt, Lügen zu haben in meinem Leben. Ich habe gelogen. Ich habe zwei Gesichter gehabt. Einmal das fromme und dann einmal wieder ein anderes Gesicht. Und ich war so beschämt. Und ich hatte keine Identität. Und ich konnte 45 Jahre in meinem Leben nicht reden. Das war wie zu. Alles runtergedrückt, was ich erlebt hatte. Und das macht etwas mit einem Menschen. Man denkt immer, ja, man kann es runterdrücken, es sieht ja niemand. Aber das funktioniert nicht. Du wirst krank davon. Das bin ich als kleines Kind. Ich bin in einem religiös, sehr gesetzlichen Elternhaus aufgewachsen. Und ich hatte nicht böse Eltern gehabt in dem Sinn. Aber meine Eltern, die hatten auch ihre Prägung. Und wenn sie nicht geheilt waren, dann gaben sie die Prägung weiter. Und so haben sie auch ihre Verletzungen weitergegeben und auch ihre Prägung. Sie hatten die Meinung, sie müssten den Kindern den Willen brechen. Und das haben sie auch gemacht. Mit Gewalt, mit Schläge, mit Zorn, mit Isolation. Ich bin sehr isoliert aufgewachsen. Ich hatte deswegen gar keine Identität. Ich war wie eine Marionette. Ich habe nur funktioniert auf Befehl. Ich habe es ja so gelernt, ich musste ja schweigen. Bei uns hat man nicht am Mittagstisch miteinander geredet, sondern da war Ruhe. Und dann, wenn man geredet hat, hat es je nachdem einen Schlag gegeben oder man hat Strafe bekommen, was auch immer. Aber alles sehr fromm. Sie haben es ja eigentlich gut gemeint. Sie wollten uns bewahren vor dem Bösen. Aber es hat das Gegenteil bewirkt, weil ich nicht gelernt habe, eine Grenze zu haben. Ich habe nicht gelernt, zu sagen Nein. Ich habe auch nicht gelernt, dass ich jemand bin und eine Identität habe, sondern ich war gebrochen. Ich war eingeschüchtert, ich war innerlich hohl, wie ein Kind geblieben. Äußerlich vielleicht gewachsen, aber innerlich war ich das Kind. Und wenn jemand mich dominiert hat, dann habe ich das einfach zugelassen. Ich habe mich manipulieren lassen und habe dann selber manipuliert. Man hat mich kontrolliert und ich habe andere kontrolliert. Und so habe ich funktioniert. Und das war dann wie ein Nährboden für religiösen Missbrauch, emotionalen Missbrauch und religiösen Missbrauch. Wir waren 6 Kinder zu Hause und ich musste das Zimmer teilen mit meinem älteren Bruder. Und da haben die ersten sexuellen Übergriffe angefangen. In diesem Zimmer. Und er hat dann gesagt, der Bruder, ja, aber sag es nicht meinen Eltern. Sag es nicht den Eltern. Sie schlagen mich. Und so weiter. Und das wusste ich ja. Ich habe ja gesehen, wie wir gestraft wurden. Ich habe die Schläge, die Rute, wo man uns geschlagen hat damit, um das Böse aus uns herauszutreiben. Das wusste ich ja, also habe ich doch gar nichts gesagt. Und so habe ich schon früh gelernt, einfach runterzudrücken, zu schweigen. Und so ging es dann weiter. Wenn man einmal gebrochen ist, dann ist man immer wieder gebrochen. Es ist wie bei einem Magnet. Man zieht es vielleicht regelrecht an, weil alle Menschen, die irgendwie Dreck am Stecken haben, die merken genau, welches Mädchen man nehmen kann, welches Mädchen schutzlos ist, welches Mädchen keine Identität hat. Und so läuft es im Rotlichtmilieu. Die Menschen sind schon seit Kind auf gebrochen. Und dann weiß man das und man missbraucht sie und missbraucht sie und missbraucht sie immer mehr. Es ist eine Saat, die aufgeht. Aber es passiert irgendwo einmal zu Hause als Kind. Es ist eine Tragödie. Und dann wiederholt es sich. Bei mir hat es sich immer wiederholt. Dann sollte mich einmal ein Mann nach Hause fahren, nach einem Gottesdienst, weil meine Eltern beschäftigt waren. Und dann, anstatt dass dieser Bruder, ich war 14 Jahre alt, mich nach Hause gefahren hat, ist er mit mir in einen Park gefahren und hat mich auf der Parkbank missbraucht. Und dann geht es weiter. Ich habe immer gedacht, ja, mit mir stimmt etwas nicht. Mit mir stimmt etwas nicht. Ich bin beschämt. Ich hatte Schuldgefühle. Ich durfte ja nicht reden, weder zu Hause noch über diese Dinge. Und dann ging es weiter. So habe ich Missbrauch erlebt über viele Jahre von einem Pastor in der Kirche. Ich bin ja christlich aufgewachsen in der Kirche. Er hat vorne gepredigt. Ich bin von zu Hause weggegangen mit 16 Jahren und wollte beim Pastor wohnen. Da hatte ich irgendwie ein sicheres Gefühl gehabt. Da ging es mir gut, aber nicht lange. Und so ging es immer weiter, über viele Jahre. Und ihr müsst euch das vorstellen, es gibt da auch Traumas. Dieser Pastor musste ja am Sonntag predigen, der musste ja alles schön im Griff haben, die Menschen und so weiter. Und dann aber privat ging es ihm schlecht. Es kann einem ja nicht gut gehen, wenn man wie zwei Leben hat. Da verbraucht man ja Kraft. Das ist ja, man muss immer ständig die Lüge zudecken. Die Unreinheit und so weiter, die Alkoholsucht, das Zwanghafte, man muss es zudecken, es darf ja niemand in der Kirche etwas wissen. Schön scheinheilig. Und ich bin jedes Mal aus der Kirche gesprungen mit Schreikrämpfen, weil ich habe es anders erlebt. Und die Leute haben gedacht, ja, sie ist dämonisch belastet oder sie ist irgendwie eine Zicke oder sie hat ein Problem. Ich konnte ja nicht reden, aber ich hatte Hass gehabt auf die Frommen, auf den Pastor und auf die Männer. Und dann geht es weiter, diese Traumas. Dann hat er einmal gesagt, jetzt kann ich nicht mehr. Ist in den Keller gesprungen, hat den Revolver geholt und ist auf mich los Und dann habe ich gemerkt, dass er es total ernst meint, bin weggerannt. Dann, es war in der Nacht, durch den Wald, ins nächste Dorf. Und ich habe immer gehört, wie er hinter mir nachrennt und wie er sagt, Dorothee, ich finde dich. Dorothee, ich finde dich. Dann habe ich mich versteckt in den Gärten. Und dann habe ich gemerkt, dass das in der Nähe vom Zug ist. Hörte den Zug und sprang auf den Zug und fuhr weg. So konnte ich mich für den Moment aus der Situation befreien. Aber es ging ja weiter. Und so habe ich verschiedene Traumas erlebt. Ich hatte Depressionen, ich hatte Flashbacks, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich konnte mit Mühe und Not eine Ausbildung machen. Ich konnte sie fast nicht machen, weil ich immer gefehlt habe. Es ging mir nicht gut. Und dann habe ich Tag und Nacht habe ich immer gedacht, ja, ich habe alles alles ist zerbrochen. Ich habe ja alles verloren. Ich hatte gar keine Hoffnung. Ich hatte keine Hoffnung. Ich habe gedacht, mit mir stimmt etwas nicht. Ich habe gedacht, ich bin böse von Grund auf. Ich habe gedacht, ich bin schuldig und für mich gibt es keine Erlösung. Ich habe Gott in der Kirche nicht erlebt. Ich habe alles verloren in meiner Kindheit. Und dann habe ich Tag und Nacht überlegt, wie bringe ich mich um? Für mich gibt es keine Lösung. Wie mache ich es? Springe ich vor den Zug? Springe ich aus dem Fenster? Das waren Stimmen, die wurden immer lauter, Tag und Nacht. Und wenn man etwas immer denkt, dann kommt der Tag und man macht es. Die Gedanken, die regieren uns. Die sind so laut. Was wir denken, das tun wir nachher. Darum müssen wir in den Gedanken anfangen, umzukehren und Gott zu suchen. Und ich habe dann gedacht, und ja, es ist auch wie wenn man den ganzen Tag an Süßigkeiten denkt. Ja, dann isst man diese Schokolade. Oder man denkt immer an Alkohol, dann trinkt man dieses Bier. Oder man denkt immer an Sex, dann schaut man die Pornos. Man macht es, was man denkt. Und so habe ich dann diesen Selbstmordversuch gemacht. Aber meint ihr, ich wollte wirklich sterben? Ich war viel zu jung. Ich wollte doch nicht sterben. Aber ich war hoffnungslos verloren. Weil es hat sich seit Jahrzehnten wiederholt in meinem Leben. Und ich wusste, ich konnte nicht reden. Und man denkt immer, ja, diese Prostituierten, wenn sie ja nur diese Täter anzeigen würden, wenn sie ja nur darüber reden würden, warum lassen sie das alles mit sich geschehen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Was macht man, wenn man traumatisiert ist, kaputt ist, keine Hoffnung hat? Und dann habe ich diese Tabletten geschluckt. Zusammen mit Alkohol. Aber ich hatte so Angst. Ich habe mich gefürchtet. Ich wusste, jetzt geht es zu Ende. Und dann lag ich am Boden und ich habe geschrien zu Gott. Ich habe dann auch meine Mutter angerufen. Bitte, ich habe Tabletten genommen. Ich habe so Angst. Bitte, hol Hilfe. Ich will eigentlich gar nicht sterben. Gott, ich will auch nicht sterben. Bitte, hilf mir. Meine Mutter hat, anstatt dass sie ins Spital angerufen hat oder einen Arzt, diesen Pastor angerufen. Sie wusste ja nichts von diesen Missbräuchen. Und der Pastor ist gekommen, hat natürlich keinen Arzt gerufen, weil sonst wäre alles ans Licht gekommen. Dann hat er mir Salzwasser gegeben und ich habe mich dann wochenlang erbrochen. Ich habe es überlebt, ja. Weil auch Gott die Hand über meinem Leben gehabt hat. Weil er wusste, ich soll leben, ich habe eine Bestimmung. Aber dann ging es weiter. Es ging mir nicht gut. Ich war total am Boden, ich wollte nicht mehr leben. Und dann habe ich zu Gott geschrien. Ich habe so laut geschrien, Gott, ich kann nicht mehr. Bitte, wenn es dich gibt, hilf mir, rette mich. Was machen wir Menschen? Wir machen wie einen Spaziergang. Wir gehen nicht zu Gott. Wir schreien, gehen nicht auf die Knie und kapitulieren. Nein, wir sind stolz. Wir verdrängen diese Dinge und denken, ja, irgendeinmal kommt dann die Lösung. Aber es zerstört uns. Es raubt uns das Leben. Es raubt uns die Kraft. Es raubt uns den Glauben. Und dann habe ich zu Gott geschrien und in diesem Moment habe ich ein Bild gesehen. Dann habe ich gesehen, das war so stark wie eine Vision. Ich habe gesehen, wie Gott als Vater mich umarmt und wie er mich lieb hat. Ich habe einfach seine totale Liebe gespürt, von Kopf bis Fuß. Es ging durch meinen Körper. Ich habe diese Liebe gefühlt das erste Mal. Und er hat gesagt, Dorothee, du bist bestimmt zum Leben, nicht zum Sterben. Du sollst leben. Und ich habe das so laut gehört. Und das hat etwas bewirkt. Das hat eine Veränderung bewirkt in meinem Leben. Es hat sich angefangen, Dinge zu verändern. Und dann ging es weiter. Ich habe dann Freiheit erlebt. Ich kann nicht alles erzählen, weil es die Zeit zu kurz ist. Freiheit. Ich habe wie gespürt, wie das Joch der Knechtschaft auf meiner Schulter zerbricht. Ich habe es gehört. Und dann wurde ich frei von diesem Hass, frei von dieser Unversöhnlichkeit. Ich konnte fast nicht vergeben. Aber ich wusste, wenn ich irgendwie eine Zukunft haben will, dann muss ich vergeben, weil ich nehme das alles mit. Und ich habe gesagt, Jesus, ich gebe dir diesen Hass, ich gebe dir das, diesen Schmerz, ich gebe es dir. Ich lasse es los, ich will frei sein. Und so habe ich gekämpft, es war ein langer Prozess, ein Heilungsprozess. Wir denken immer, ja, wenn wir den Prostituierten helfen oder jemand kommt in die Kirche, ja, schnell, bekehr dich und dann ist alles gut. Ein bisschen Seelsorge, ja, warum bist du nicht schon weiter? Aber diese Schmerzen da drin, die gehen so tief. Und ohne ihn geschieht sowieso nichts. Religion befreit keine Menschen. Nur das Echte, das heilt und befreit. Und so sind die Mauern runtergefallen und mein Leben hat sich verändert. Einfach 180 Grad. Es hat sich alles verändert. Und Jesus hat es uns gezeigt. Er ist gekommen, wir haben es gehört, in diese Welt. Er ist in mein Leben gekommen. Nie hätte ich doch das gedacht. Wer bin ich denn schon? Aber er ist in mein Leben gekommen. Und ihm ist jeder einzelne Mensch wichtig. Auch du bist ihm wichtig. Er ist für dich gekommen. Er hat für dich gelitten, dass du heute frei sein kannst. Bist du frei? Bist du wirklich frei? Es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket nicht eure Herzen. Kehrt um zu ihm. Und ihr habt einen Auftrag. Nicht nur ich habe einen Auftrag. Schon früh haben wir gemerkt, ja, also ich habe dann gemerkt, ja, warum habe ich das alles erlebt? Ich wusste es ja nicht, warum. Und man bekommt keine Antwort. Aber dann habe ich wie gemerkt, ganz stark hat mir Gott wie gezeigt, dass ich darüber reden soll. Aber ich hatte ja so viel Scham. Und ich konnte ja 45 Jahre nicht reden. Aber wo ich angefangen habe zu reden, und das war im Rotlichtmilieu, habe ich erst angefangen. Vorher als Pastorenfrau noch nicht. In Afrika in der Mission noch nicht. Ich konnte nicht reden. Ich war voll beschämt. Aber dann habe ich angefangen in Zürich, den Mädchen im Bordell meine Geschichte zu erzählen. Und die haben geweint, die haben so geweint. Die sind mir in die Arme gekommen. Und die haben geweint und gesagt, ich erzähle ihre Geschichten. Dann habe ich es angefangen in der Kirche zu erzählen. Ich habe diese Scham durchbrochen. Wisst ihr, beim Baum des Lebens hat man keine Scham. Beim Baum der Erkenntnis, wo man so vieles weiß, da hat sich Adam versteckt, weil er weiß, dass er nackt und bloß ist. Weil er weiß, dass er sündig ist. Aber wo ich kapituliere und sage, da bin ich, Herr, ich brauche dich, da fließt das Leben. Und genau so ein Mensch hat sich Gott erwählt. Es heißt, nicht die Starken hat er sich erwählt, sondern die Schwachen. Und ich war der Schwächste von allen, die Schwächste von allen. Ich war ganz am Boden. Aber Gott hat mich erwählt, weil ich Ja zu ihm gesagt habe. Und die Leute draußen, sie warten auf uns. Wer geht sie besuchen? Wer geht ins Spital? Wer geht auf die Straße? Wer geht zu den Menschen und sagt ihnen, dass jemand da ist, der sie liebt? Aber nicht komisch, religiös und fromm, sondern sich Zeit nimmt, die Menschen liebt. Das ist meine, aber auch deine Bestimmung. Wir sind nicht bestimmt, Sonntag für Sonntag in der Kirche zu verbringen, sondern wir sind bestimmt, 24 Stunden, jeden Tag, unser ganzes Leben Gott hinzugeben. Und er möchte dich gebrauchen.
Es ist ein wenig, man sagt so auf Mundart, starker Tubak gewesen, stimmt's? Nicht unbedingt so wie normal in einer Predigt, aber wir sind Missionare und auch ihr seid Missionare. Und am Schluss einer Predigt von einem Missionar, oder was macht man? Man wird gesegnet. Und so möchte ich euch bitten, für einen Moment, die das können und das möchten, aufzustehen. Das Worship-Team geht auch schon an die Instrumente. Und nachher kommt auch ein Moment nachher, wo wir uns einfach wie öffnen möchten. Und das letzte Bild sollte noch kommen. Jetzt, genau. Wir wollen ganz bewusst, wie kommen zu diesem Baum vom Leben. Einfach jeder Einzelne, weil Gott möchte euch neu anstecken. Anstecken mit seiner Liebe. Und was ihr von dem, wo ihr angesteckt seid, das gebt ihr dann an andere weiter. Wenn ihr Typhus habt, dann gebt ihr Typhus weiter. Wenn ihr Grippe habt, dann gebt ihr Grippe weiter. Aber wir wollen nicht vom Baum der Erkenntnis angesteckt sein, sondern wir wollen ganz bewusst kommen zu Jesus, der gestorben ist. Und wir haben so viele Wunder erlebt. Und auch ihr habt viele Wunder erlebt. Und wir wollen ganz neu sagen, wir wollen ganz neu zu diesem Baum kommen, zu Jesus Christus, zu diesem Auferstandenen und unser Leben hingeben und sagen, mach du mich frei. Füll mich neu mit deiner Liebe, auch zu den kaputten Menschen. Füll mich neu mit Leidenschaft, dass ich wie ein Tempel werde, eine Kirche mit Füßen. Und so möchte ich einfach euch segnen. Ihr könnt auch eure Hände aufs Herz tun, oder wie ihr möchtet, oder auch wenn ihr krank seid. Wir haben so viel auch erlebt, dass Gott unser Arzt ist. Er ist auch da als Arzt, aber auch ganz besonders für die gebrochenen Herzen, um Hoffnung zu geben. Und Vater, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Und Jesus, dass du durch die Reihen gehst und jedes Einzelne berührst. Und danke dir auch, Gott, dass der Himmel offen ist. Wie bei Bethel der Himmel offen war und die Engel hoch und runter gegangen sind, dass jetzt dein Heiliger Geist einfach kommt und auch tröstet, da wo es Trost braucht, auch Licht reinbringt, wo es Licht braucht, auch Freiheit, wo es Freiheit braucht, wo Süchte und Zwänge und Dinge wie abgebrochen werden, wirklich Freiheit entsteht. In deinem Namen, Jesus, ist diese Freiheit. Ich danke dir, dass du da bist in unserer Mitte, als ein guter, guter Vater, der seine Kinder liebt, der uns nicht beschämt, sondern uns heilt und wiederherstellt. Ich danke dir, dass du auch der Jahwe Rapha bist, der Gott, der uns heilt, dass du selber einfach durch die Reihen gehst, auch wo der Arzt nicht mehr weiter weiß und wo Dinge kaputt gegangen sind, auch seelisch und in jeder Beziehung, er ist dein Arzt.
Jesus, du bist da. Du bist jetzt mitten unter uns. Du siehst die Herzen. Und ich segne dich im Namen Jesu mit dieser Bestimmung. Du sollst leben. Du sollst leben, nicht sterben. Ich segne dich, dass du sein kannst wie ein Adler, der sich aufschwingt, der nicht am Boden herumkriecht, sondern fliegt in deiner Bestimmung. Ich segne dich und ich sehe auch Herzen, die wirklich wie ein Spalt haben, einen richtig starken Spalt, der wie das Herz fast durchdringt. Und vielleicht hast du so ein Herz, wo einfach dieser Spalt drin ist. Und du weißt nicht, wie kann dieser Spalt je heilen. Und dann habe ich gesehen, wie Gold hineinfließt. Wie die Liebe Gottes ist wie Gold. Und sie füllt diesen Graben auf. Und die Liebe Gottes ist jetzt da. Ich segne euch mit dieser Liebe. Und die Ketten, sie müssen fallen. Die Ketten müssen fallen im Namen Jesu. Die Lüge muss sich blamieren. Und die Dunkelheit muss ans Licht. Im Namen Jesu. Wir wollen aufhören, Theater spielen. Wir wollen vor dir sein und uns niederbeugen vor dir, Gott. Danke, dass du dein Leben hingegeben hast. Danke für deine Heiligkeit und Reinheit.
Amen. Und ich spüre, und das freut mich ganz besonders für euch als Gemeinde, wie wieder ganz neu der Platz ganz nahe beim Kreuz, ganz nahe beim Baum vom Leben, beim lebendigen Wasser, wo Jesus sagt, wer Durst hat, der komme herzu. Und wenn du selber nachher dein Durst und dein Hunger gesättigt wurde, dann wirst du selber zu einer Quelle. Und das habe ich wie ganz schön gesehen für eure Umgebung, für eure Nachbarschaft, für euren Nachbarort, für einen Arbeitsplatz, für eure Verwandten, für eure Bekannten, dass dieser Strom angefangen hat, du fließen durch dich, auch die Liebe, die du selber erlebt hast, ist von dir geflossen und hat Menschen einfach berührt. Menschen haben Gott erlebt und ich sehe, wie Gott euch ganz viel Kreativität gibt. Sei dies im Altenheim, sei dies am Arbeitsplatz, sei dies im Restaurant, sei dies in der Jugendszene hier im Dorf und im Ort, dass euch Gott wie Werkzeuge gibt und Schlüssel gibt, dass eure Kirche einfach zu den Menschen hingeht, dass ihr selber einfach die Menschen ihnen begegnet und ihr ihnen Jesu Liebe zeigt und nachher wie wirklich wie Erweckung, neues Leben wie fließen kann, weil ihr selber angesteckt seid. Weil ihr selber das tragt und überall, wo ihr hingeht Und ich sehe sogar, dass aus eurer Mitte dann Leute sogar weitergeschickt werden, vielleicht in die Region oder in die Politik oder in die Verantwortung, im Gemeindewesen oder für die Öffentlichkeit. Aber ich sehe, dass die Liebe von Gott und die Liebe von Jesu Hände und Füße bekommt. Und ich sehe, dass die durchbohrten Hände und die durchbohrten Füße von Jesu durch euch überall das hinbringen. Auch in eure Verwandtschaften. Dinge, wo ihr schon abgehäkelt habt und gesagt habt, das ist nicht möglich. Gott macht Wunder.